Lass uns das Matthäusevangelium Kapitel 7 aufschlagen. Da möchten wir heute einen Teil in der Bergpredigt betrachten, mit dem ich mich schon mal befasst habe. Bergpredigt ist für uns sowieso eine ganz wichtige Angelegenheit. Matthäus 7 möchte ich hier lesen, die Verse 1 bis 5. Der Herr Jesus sagt hier: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Mit diesen Versen wollen wir heute befassen. Und der Herr Jesus sagt hier anfänglich: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das soll unser Thema sein. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Und ich denke, wir stehen immer wieder alle in Gefahr, ein hohes Maß an Selbstgerechtigkeit in uns herumzutragen. Viele denken, ja, so wie ich denke oder wie meine persönliche Einstellung ist, das ist die richtige. Alle anderen müssen sich danach ausrichten. Oder wenn wir draußen mit Menschen zu tun haben, deren Aussehen oder Verhalten wir vielleicht nicht so verstehen, die ganz anders leben und sich ganz anders verhalten, wie wir es eigentlich meinen und verstehen, egal ob es draußen auf der Straße ist, gehen wir mal nur in die Fußgängerzone, in die Innenstadt, was uns da alles begegnet an Menschen, oder bei manchem Arbeitsplatz, wo ganz merkwürdige Arbeitskollegen sind, wo man nicht richtig versteht oder wo jemand mit Kunden zu tun hat, was das für merkwürdige Leute sind manchmal. Und wie schnell kann es da geschehen, dass man Menschen innerlich beinahe aburteilt oder verurteilt, vielleicht manchmal sogar so ganz im Unterbewusstsein, ohne dass man das so richtig registriert. Vielleicht nur, weil sie nicht so aussehen, wie wir uns das vorstellen, dass sie in unser Raster passen. Oder weil sie nicht so denken wie wir. Oder weil sie eben nicht in die gesellschaftliche Norm passen. Schnell kann das gerade auch bei Menschen sein, die aus anderen Kulturen kommen. In Deutschland werden wir immer mehr damit konfrontiert, auch hier in München. Auch in München und Bayern, da reisen ja täglich Asylanten ein oder Leute aus dem Ostblock aus irgendwelchen Gründen. Da treffen Kulturen aufeinander. Die suchen vielleicht in Deutschland eine Zuflucht, aber da ist die Kultur anders, da ist die Sprache anders, da ist die Kleidung anders, das Verhalten, da ist so viel anders. Und schnell können auch wir, Kinder Gottes, womöglich auch solche Menschen verurteilen. Oder auch nicht nur solche Menschen, die aus anderer Herkunft oder Kultur sind, sondern Leute, die auch prinzipiell nicht mit Gott gehen. Wir sprechen ja heute von der gottlosen Welt. Das steht ja auch in der Schrift so. Gott wird auch den Gottlosen eines Tages furchtbar richten. Aber wir meinen heute manchmal vielleicht sogar Richter zu sein. Nur weil diese Menschen nicht mit Gott gehen und wir dagegen zu Gott gefunden haben. Wir haben diese Gnade erkannt und versuchen uns heute an sein Wort zu halten. Aber das sollte uns niemals dazu führen, andere Menschen abzuurteilen. Ja, nicht selten kann sich sogar unter Glaubensgeschwistern Einbildung einschleichen, Stolz einschleichen oder sich einen Richtgeist erheben. Unter Glaubensgeschwistern. Vielleicht, wenn man selbst das eine oder andere aus dem Wort erkannt hat und es vielleicht auch konsequent umsetzt, ist ja sehr gut und auch lobenswert. Doch wie schnell kann es dazu führen, dass man in diesem Tun einen heimlichen Stolz hegt oder womöglich eingebildet wird, so dass man die anderen, welche dies noch nicht erkannt haben oder dies noch nicht so tun, wie man es selbst tut, womöglich im Herzen richtet oder verurteilt. Schnell kommt es auch zu ablehnender Haltung gegenüber dem anderen. Wir verurteilen in unseren Herzen andere Menschen. Menschen oder Glaubensgeschwister, welche Gott uns in unserem Leben oder womöglich in unserer Gemeinde zur Seite gestellt hat. Es können aber auch unsere Nachbarn sein in unserem Haus. Die Leute, mit denen wir im Haus zusammen wohnen, wenn mehrere Partien drin sind. Wo man denkt, ach, wenn ich den einen oder anderen wieder sehe. Und manchmal weiß man ja auch schon ganz genau, was die Leute so machen und wie sie sich verhalten. Und schon ist er in der Schublade drin. Zum Beispiel hatte in meinem Wohnblock eine Frau einen enorm großen Hund. Ich weiß nicht genau, ich kenne mich mit Hunden nicht so aus, was das für eine Rasse war. Irgend so etwas Ähnliches wie ein Schäferhund, aber es war kein Schäferhund. Im vierten Stock. Der Hund hat nur ein paar wenige Quadratmeter auf dem Balkon gehabt. Mir hat er wirklich leid getan, weil er da oben immer rumgejault hat. So ein sehr großer Hund, lebt jetzt nicht mehr. Aber da dieser Hund regelmäßig ausgeführt werden musste, hat diese Frau eben auch diesen Hund immer durchs Treppenhaus runterführen müssen. Na, wenn das untertags geschieht, dann ist das ja nicht ganz so schlimm. Aber wisst ihr, wenn das so nachts um 11 Uhr oder um 12 Uhr geschieht, oder schon morgens um 5 Uhr, wenn noch viele schlafen, und der Hund dann rausgeführt wird. Aber das Rausführen ist ja auch nicht so schlimm. Damit können wir auch leben. Aber der Hund hat immer so eine Freude gehabt, wenn er jetzt raus durfte, dass er dann das ganze Treppenhaus gebellt hat. Und die Frau konnte es eben allermeist nicht verwehren. Man hat sofort gewusst, aha, Hund und Frau ist wieder unterwegs. Das kann aber ganz schön nerven auf Dauer. Auch mich hat es gelegentlich fürchterlich aufgeregt, weil ich manchmal auch eben nachts eben auch meine Ruhe wollte. Und wenn man dann diese Frau gesehen hat, dann hat man sofort an den Hund gedacht und aha, die verhält sich immer so, das ist die. Na. Und es war wirklich schwierig, sie nicht im Herzen zu verurteilen. Vielleicht habe ich es auch teilweise gemacht, das ist möglich, weil diese Frau immer Unruhe gestiftet hat. Doch wisst ihr, was auf mich nach einiger Zeit zukam? Eines Tages stand eine andere Frau bei mir an der Wohnungstür, eine Frau von den Untermietern, das ist ein Ehepaar, und sie hatte sich bei mir beschwert. Ich habe gedacht, was gibt es bei mir zu beschweren? Ja, nach 22 Uhr sei bei mir in der Küche öfters ein Lärm. Also ich habe da nie mit Kochtöpfen rumgewettert oder sonst was, aber ich habe da manchmal noch abgespült abends, das war manchmal nach der Bibelstunde, weil ich vorher keine Zeit hatte. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt noch gemütlich. Aber was ich nicht wusste, war, dass man eben fast alles hört, was ich auf dem Spültisch mache, bei denen unterhalb. Der Schall hat sich so durchgetragen. Und wisst ihr, was unterhalb meiner Küche ist? Da ist deren Schlafzimmer. So toll ist das architektonisch angeordnet. Und sie haben natürlich jedes Geräusch gehört. Sie hat sich beklagt, es tat mir leid. Ich wusste es aber auch nicht, dass es so war. Und ihr Mann musste morgens um 4 Uhr aufstehen. Jetzt ist er in Pension, jetzt ist es anders. Aber natürlich habe ich mein Verhalten sofort geändert, ich habe mich entschuldigt und seither gab es keine Beschwerden mehr, das ist schon einige Jahre her. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Aber ich musste an die Worte unseres Herrn Jesus denken, worin er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Das soll uns eine ernsthafte Angelegenheit sein. Fragen, wen gibt denn der Herr Jesus diese Worte weiter? Ja, er richtet diese Worte an seine Jünger, an seine Nachfolger. Er richtet diese Worte an dich und an mich. Bergpredigt. In unserem Herzen, da kann es manchmal schon hart zugehen, oder? Kennt ihr eure Herzen? Da kann man schon manchmal ganz schön hart zu Gericht gehen. Wir können tatsächlich einen Richtgeist in uns hegen, aber einen Richtgeist, den uns Gott letztendlich verbietet. Erstens, richtet nicht. Der Jesus sagt hier, richtet nicht, Vers 1, damit ihr nicht gerichtet werdet. Man fragt sich schon, was für ein Profil stellt der Herr Jesus hier uns vor Augen? Was für ein Profil? Das ist schon eine enorme Aufforderung. Und es ist leichter gesagt als getan, richtet nicht. Welch eine enorme Aufforderung und welch eine enorme Herausforderung. Und sicherlich müssen wir uns gleich am Anfang die Frage stellen, ist für uns nun als Nachfolger des Herrn eigentlich jegliches Richten untersagt? Oder wie ist das? Ja, man darf nicht richten, aber so hintenrum redet man dann noch schlecht und verurteile den dann doch letztendlich, aber das ist ja auch nicht das Richtige. Gebietet uns der Herr Jesus, dessen Name wir auch in diesem Morgen preisen, jegliche Art von Beurteilung zu unterlassen. Jegliche Art von Beurteilung. Verbietet er uns das? Um ja nirgends hinein zu geraten. Da ist es vielleicht für manchen besser zu sagen, ich möchte nie irgendwo anecken, deshalb sage ich nie etwas. So nach dem Motto, tue ich dir nichts, dann tust du mir nichts. Ja, manchmal die einfache Variante sein. Ist das aber die Art und Weise, mit der wir als Glaubensgeschwister umgehen sollen? Meint das unser Herr so? Wir kommen später nochmals darauf zurück. Doch vorneweg möchte ich erwähnen, vorneweg sollten wir sicherlich erkennen, dass eine konstruktive Beurteilung, auch eine parteilose Beurteilung, oftmals dringlich notwendig ist. Es ist notwendig. Was aber nichts mit Richten oder Verurteilen zu tun hat. Das ist ein Unterschied. Und das mag oftmals eine ganz schmale Gratwanderung sein, woran man sich selbst dringlich vor Gott prüfen muss. Bin ich parteilos? Bin ich letztendlich verurteilungslos? Urteile ich nicht nach dem Schein? Denn schnell können Vorurteile oder Eigengerechtigkeit dazu führen, einen Richtgeist zu hegen, der letztendlich nicht heilsam, sondern zerstörerisch wirkt. Denn wenn es um eigene Rechthaberei oder um eigene Verletzlichkeit geht oder um Selbstrechtfertigung, da ist allermeist eine große Portion fleischliches und somit sündiges Verhalten mit dabei. Schnell möchte man sich selbst gut darstellen und die eigene Haut retten. Das liegt uns am nächsten. Selber gut darstellen, die eigene Haut retten. Wie ich schon sagte, kann sich viel Einbildung in unserem Herzen einschleichen. Und dass man vielleicht stolz ist auf seine geistliche Leistungen und auf andere herabschaut. Wo man sagt, kommt erst mal dahin, wo ich bin. Oder sollen doch andere erst einmal die Schritte im Glauben machen, die ich gemacht habe. Boah, das soll nun mal jemand nachmachen. Schnell kommt ein Richtgeist in unser Herz. Aber wenn man sich vielleicht ganz geistlich meint, ganz geistlich zu sein. Ein Geist des Vergleichens. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Geist des Vergleichens, ein Geist des Stolzes, ein Geist, der andere zerstörerisch richtet und kritisiert. Aber genau das ist es, was wir keinesfalls in unserem Herzen dulden dürfen. Das ist es auch, was wir keinesfalls an anderen mit unseren Worten oder in unserem Handeln ausleben sollen. Denn darin sind wir in der großen Gefahr, andere nicht zu beurteilen, sondern andere verurteilend zu richten. Dies ist aber genau das, was eben der Herr Jesus verbietet. Frage, oder eine weitere Frage. Wer erlaubt es uns oder wer erlaubt es dir, dass du deinen Bruder oder deine Schwester oder irgendeinen anderen Menschen richtest? Hast du das Recht, dich als Richter über andere zu erheben? Wer ist der wahre Richter? Schlagen wir mal kurz auf, Jakobus 4, Vers 2. Jakobus 4, Vers 2. Jakobus steht in ganz engem Zusammenhang auch mit der Bergpredigt. Da kommen viele Parallelen vor. Jakobus 4, Vers 2. Entschuldigung, 4, Vers 12. Das ist 4, Vers 12. Hier wird uns gesagt, einer nur ist Gesetzgeber und Richter. Er, der retten und verderben kann. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Und wir wissen, von wem Jakobus spricht, er spricht von Gott. Einer nur ist Gesetzgeber und Richter. Er, der retten und verderben kann. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Wer bist du oder wer bin ich, dass wir uns über andere erheben? Wer sind wir, dass wir andere in unserem Herzen verurteilen? Natürlich müssen wir auch den Zusammenhang der Bergpredigt auch in Betracht ziehen, dass unser Herr Jesus auch hier vordringlich die Heuchelei und somit auch die Falschtuerei und die Scheinfrömmigkeit auch der damaligen Pharisäer hier auch ganz stark im Blickfeld hat. Wer sich mit der Bergpredigt schon mal befasst hat, der weiß, dass die Pharisäer die Menschen im Herzen verurteilt haben, dass sie wirklich gerichtet haben. Wer sich mit der Bergpredigt schon mal befasst hat, der weiß, was der Herr Jesus hier alles aufdeckt und was er auch seine Nachfolger anweist, was er auch dich und mich anweist. Unter anderem sagt er, übe deine Frömmigkeit nicht vor den Leuten. Oder wenn du Almosen gibst, stelle sie nicht äußerlich oder öffentlich zur Schau. Oder wenn du fastest, brauchst du nicht düster herumzulaufen, dass es gleich jedem von Weitem auffällt. Oder wenn du betest, dann stell dich nicht zur Schau dabei, sondern geh in dein Kämmerlein und bring da deine persönlichen Dinge zum himmlischen Vater. Sei kein Heuchler, mache anderen nichts vor. Das ist das Grundmotto, das der Jesus hier weitergibt. Stelle dich nicht zur Schau, um von anderen womöglich bewundert zu werden. Und wenn du gute Leistungen zu verzeichnen hast, auch vor Gott, dann ist es kein Grund, auf andere herabzuschauen. Kennt ihr auch diese Sache vom Pharisäer und von dem Zöllner, die in den Tempel gingen, beide um zu beten? Ich denke, ihr kennt das schon lange, Lukas 18,11. Der Pharisäer, der hat gebetet im Tempel, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Was ist das für eine Einbildung, was ist das für eine Selbstgerechtigkeit? Welch ein gefährliches Gebet der Selbsterhöhung. Ein Gebet des Urteilens und Richtens über andere. Wenn wir andere richten oder lieblos und hart kritisieren, dann werden wir mit solch einem Maß selbst gemessen werden, sagt der Herr. Wir dürfen niemals vergessen, dass es Gott ist, der Gerechtigkeit übt. Dass es der Herr ist, der über allem steht, nicht wir selbst. In Vers 2 kommen wir wieder auf Matthäus 7 zurück. In Vers 2 sagt hier der Herr Jesus, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was erkennen wir in dieser Aussage unseres Herrn? Wenn du also andere richtest und verurteilst, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass dieser Richtgeist und diese Verurteilung wie ein Bumerang auf dich einschlägt. Du wirst mit demselben Maß gemessen. Es kann auf dich zurückkommen. Auch das Maß, mit dem du andere misst, wird bei dir angelegt werden. Mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Wer die Bibel schon gelesen hat, der kennt sich aus, auch im Buche Esther, auch im Alten Testament. Buch Esther ist hierfür ein wunderbares Beispiel. Im Buch Esther gibt es ein extremes Beispiel, wie für einen Menschen Gottes Gericht eintrifft, der andere richten wollte oder gerichtet hat. Im Buch Esther, da befinden wir uns ca. 470 Jahre vor Christus. Wir sind im Buch Esther am persischen Königshof. Und im Buche Esther ist von diesem Haman die Rede. Und dieser Haman, der schmiedete ganz gemeine und geheime Pläne. Und zwar wollte er alle jüdischen Menschen im persischen Reich umbringen. Er hatte einen Judenhass, schon damals Antisemitismus. Und da war auf der anderen Seite der jüdische Mann, der Mardochai, er war Pflegevater der jüdischen Königin. Oder sie war Königin geworden am persischen Königshof, und das war Esther. Und dieser Haman hatte für den Mardochai schon einen Galgen aufrichten lassen. Er hat alles dazu gegeben, um ihn hängen zu lassen. Haman hatte das Gericht für die jüdischen Menschen in seinem Herzen schon festgelegt. Aber wenn ihr das Buch mal lest, dann seht ihr, wie Gott diese Sache gewendet hat. Was da für eine Wende tritt war in dieser Sache. Am Ende wurde nämlich Haman selbst an seinen Galgen gehängt, welchen er vor Mardochai aufrichten lassen hatte. Und was war mit Mardochai? Er wurde in den Königshof aufgenommen und über alle Maßen erhöht. So arbeitet Gott. Mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Wie mit einem Bumerang kam auf Haman das Gericht zurück. Und das sehen wir auch in anderen Stellen. Wie schlimm wird es auch eines Tages für alle Völker sein, die sich heute so massiv gegen Israel stellen, wenn wir mal in der Welt, im Weltgeschehen bleiben. Der gerechte Richter wird alle Völker richten. Und zwar sagt der Prophet Obadja 1, Vers 15, denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Und dann heißt es, wie du getan hast, so soll dir getan werden. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. So wird es den Nationen gehen. Keine Sorge, der Herr wird gerecht richten. Alles das, was heute auf Israel reinfliegt, die ganzen Raketen, die werden eines Tages auf diese Völker zurückfallen. Der ganze Antisemitismus. Aber kommen wir jetzt wieder zu uns zurück. Gott will, dass wir nicht richten. Vor allem will Gott, dass wir mit anderen nicht unbarmherzig sind oder womöglich unbarmherzig urteilen. Jakobus 2, Vers 13 sagt, denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber rühmt sich wider das Gericht. Also, das Gericht wird vollstreckt mit dem, der unbarmherzig war. Und da trifft das Wort ein, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir sind daran selbst beteiligt. Sicherlich haben einige schon was von Watchman Nee gehört. Watchman Nee war ein großer Erweckungsprediger in China, 1903 bis 1972. Und er schreibt, ich kannte einen lieben Bruder, der gern andere kritisierte. Sein Lieblingsspruch war, wenn irgendwas geschehen ist, das ist die richtende Hand Gottes. Wurde jemand krank, sagte er sofort, ohne zu überlegen, das ist Gottes Hand, die auf ihm liegt. Sicherlich hatte er gelegentlich recht, sagt Watchman Nee, weil Gott arbeitet auch über diese Sachen auch so. Doch eines Tages verlor ein anderer Bruder seinen eigenen Sohn, worauf er auch von diesem Kritiker einen Brief bekam. Und in diesem Brief stand wiederum, was unglaublich klingt, das ist Gottes richtende Hand, deswegen hast du deinen Sohn verloren. Watchman Nee sagt, bekam den Brief zu Gesicht und war höchst empört, dass dieser Mensch einen anderen so richtete. Wie sehr erschrak ich dann, schreibt er, als zwei Wochen später sein eigener Sohn, also von diesem Kritiker, erkrankte und starb. Sagt Watchman Nee, da überkam mich die Versuchung. Jetzt griff ich zur Feder und ich schrieb, mein lieber Bruder, schrieb ich, ich traure mit dir über deinen schmerzlichen Verlust, aber wenn jeder andere sein Kind verloren hat, weil Gottes Hand ein Strafgericht an ihm vollzog, wie steht es jetzt bei dir? Bist du bereit zuzugeben, dass seine Hand auch auf dir liegt? Watchman Nee schreibt, es schien mir an der Zeit zu sein, dass dies jetzt einmal gesagt würde. Ich schrieb den Brief zu Ende und dann wurde ich aber doch von Gott zurechtgewiesen, sagt er. Und sein Gewissen hat ihn überführt. Tat ich nicht gerade jetzt das, was ich vorher missbilligt hatte? In seiner Gnade hatte er mich gerade noch rechtzeitig zurückgehalten, sagt er von Gott. Und er schreibt, ich zerriss den Brief. Wenn ich nicht wollte, dass auch ich Böses ernten würde, durfte ich es nicht sehen. Das soll uns zum ersten Punkt genügen, richtet nicht. Zweitens, die Selbsttäuschung. Wir haben es vorhin bereits schon angesprochen, dass wir sehr schnell auch im Geistlichen überheblich werden können. Und wie gesagt, vielleicht meinst du einen anderen, der kann auf den anderen herabschauen, weil er vielleicht schon mehr Schritte getan hat als der andere. Doch es gilt, vorsichtig zu sein. Nicht auf andere herabzusehen. Oh, schau mal, Bruder oder schau mal, Schwester. Oder dass man dann andere ins Kritikfeuer nimmt. Oder dass man dann immer irgendeinen Makel an jedem Einzelnen sieht. Schau mal, Bruder, oder schau mal, Schwester, da ist ein Makel bei dir. Ich habe was gefunden. Du hast nicht die richtige Blickrichtung. Das musst du noch ändern, das musst du ändern, das musst du noch ändern. Das muss noch korrigiert werden. Lass dir mal diesen Splitter aus dem Auge entfernen. Lass dir von mir helfen. Ermahnung, Hinweis und Korrektur, ich denke, das wissen wir, das ist notwendig. Es ist notwendig. Dazu sind Glaubensgeschwister auch da. Und ich denke, diese Verantwortung wird auch zu wenig wahrgenommen. Wir haben es anfänglich gelesen in 2. Korinther 13, lasset euch ermahnen. Ja, da muss auch jemand ermahnen, wenn man sich ermahnen lassen soll. Man muss ermahnen, lasset euch zurechtbringen, seid eines Sinnes, er muss auch was sagen. Aber wehe, wenn es aus geistlicher Überheblichkeit geschieht, wenn wir uns über andere erheben. Das meinen wir, wären die Besseren. Oder wenn man vielleicht zuerst mal selber Korrektur nötig hätte und ohne Selbstkorrektur den anderen korrigieren will. Lesen wir hier Vers 4 und 5. Der Herr Jesus sagt, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Vers 5, du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Was lehrt uns das? Bevor wir irgendeine Kritik an andere hintragen oder bevor wir überhaupt etwas korrigieren wollen, müssen wir selbst ganz streng mit uns sein. Selbstkritisch uns unter die Lupe Gottes nehmen. Wir müssen uns zunächst selber im Lichte Gottes prüfen, wo wir stehen. Und wir müssen uns fragen, habe ich überhaupt das schon getan, was ich vom anderen verlange, was ich vom anderen fordere? Manche suchen mit Luchsaugen die Fehler von anderen, aber für ihre eigenen sind sie scheinbar völlig blind. Sie sind ständig auf der Suche. Da ist etwas. Seht ihr das? Wer kann es sehen? Das ist ein Zahnstocher. Siehst du, das ist was in deinem Auge. Hab was gefunden. Und auf dem Auge vielleicht auch nochmal einer. Zahnstocher, Splitter, Splitter im Auge. Sie wollen anderen den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei haben sie selber, selber haben sie einen Balken in ihrem Auge. Das ist jetzt ein Brett. Man kann vielleicht auch sagen, ein Brett vorm Kopf. Sieht man da was? Ich nicht mehr, wenn ich das vor mir habe. Ihr habt sicherlich den Ausspruch auch schon mal gehört. Brett vorm Kopf. Der hat ein Brett vorm Kopf. Ja, wenn man ein Brett vorm Kopf hat, sieht man aber wirklich nichts. Das ist eine blöde Sache. Ja, besser man sagt es auch nicht, der hat ein Brett vorm Kopf, weil das hört sich auch schon recht verurteilend und richtend an. Vorsicht da mit solchen Ausdrücken. Aber dieser Ausdruck wird doch allermeist dazu verwendet, wenn man nicht sieht oder wenn jemand nicht sieht. Wenn jemand keine klare Sichtweise von etwas hat oder wenn man sieht, der tappt irgendwo daneben. Wenn einer herumläuft, als ob er blind wäre, keine klare Sichtweise hat. Aber wie kann ich jemandem eine klare Sichtweise geben, wenn ich selbst keine klare Sichtweise habe? Wie kann ich aber jemandem solch einen Splitter aus dem Auge ziehen, nur so einen kleinen Splitter, wenn ich selbst einen Balken in meinem Auge habe? Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Balken im Auge sein soll. Wie kann einer, der nicht sieht, der so einen Balken oder ein Brett vorm Kopf hat, einem anderen eine klare Sichtweise schenken? Das ist denkbar unmöglich. Der Herr Jesus sagt an anderer Stelle, wie kann ein Blinder eigentlich einen Blinden leiten? Wie ist es möglich, einen Blinder einen Blinden leiten? Die sehen ja beide nichts. Und der Jesus sagt, und irgendwann fallen sie in die Grube, beide. Wenn jemand an Sehschwäche leidet, dann ist das eine schlimme Sache. Ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht, oder muss es machen. Wenn aber ein Augenarzt oder ein Optiker auch an Sehschwäche leidet oder selbst nicht sieht, dann ist es noch schlimmer. Weil wie will er ihm denn der Augenarzt oder der Optiker helfen? Will er denn einem eine gute Brille oder Kontaktlinsen verabreichen, wenn er selber nicht sieht? Das ist noch ein größeres Problem. So können wir auch anderen keinen geistlichen Blick vermitteln, wenn wir selbst keine Klarheit haben. Selbst mit dem Balken rumlaufen. Wenn wir uns nicht selbst beständig vor dem Herrn ernsthaft prüfen und ihn bitten, wenn Fehlverhalten da ist, dieses zu offenbaren, dann werden wir das womöglich auch selber gar nicht erkennen. Da war eine strenge Mutter, die hat ja eine Brille getragen. Und sie sah sich in der Wohnung gründlich um, hat alles so angeschaut, so hat sie den Kontrollgang gemacht, ob die Tochter alles sauber geputzt hat oder nicht, ob alles gereinigt war. Und spontan sagte sie dann zur Tochter, als sie mit ihrem Rundgang fertig war, du hast sicher wieder die Fenster beim Kehren nicht aufgemacht. Alle Möbel liegen ja voll Staub. Die Tochter, sie war zunächst verdutzt, dann hat sie ein bisschen nachgedacht, dann sah sie ihre Mutter genau an und hat dann gelächelt und sagte, Mama, sagte sie, könnte es nicht sein, dass deine Brille etwas verschmutzt oder staubig ist? Die Mutter nahm die Brille runter, schaute genau hin und tatsächlich, es war so. Nachdem die Mutter die Brillengläser gereinigt hatte, da sah sie plötzlich, dass alles blitzeblank sauber war in der Wohnung. Toll. Frage, könnte es uns nicht auch mit der geistlichen Brille gelegentlich so gehen? Ja, die Augen unseres Körpers, die mögen vielleicht gesund sein, aber die Augen unseres Herzens, die tragen oft eine verschmutzte Brille. Was kann da nicht alles an Schmutz vorhanden sein? Vielleicht schlechte Laune, schlechtes Wetter und so, schlechte Laune oder Probleme, wo man nicht überschaut. Missstimmungen, Enttäuschungen, Unzufriedenheit letztendlich. Oder man hat den Hang zur Sünde oder steckt in Übertretungen. Was kann das nicht alles für Verschmutzungen und Blindheit im geistlichen Leben auslösen? Man sieht die Dinge nicht so, wie sie eigentlich sind. Letztendlich sieht man seine Geschwister auch durch diese verschmutzte Brille und meint womöglich mit Recht, ein Urteil über sie sprechen zu können. Darum ist es wichtig, zuerst sich selbst zu prüfen, seinen eigenen Balken herauszunehmen, zuerst vor seiner eigenen Türe zu kehren, bevor man meint, anderen den Schmutz aufzeigen zu können. Zuerst ist es notwendig, sich selbst durch Gottes Wort und Gebet im Lichte Gottes zu betrachten. Sich selber richtend zu korrigieren, nach Golgatha zu kommen, sich von Golgatha her durch das Blut Jesu vor Vergebung und Reinigung schenken zu lassen, am Kreuz durch das kostbare Blut Jesu, worin er sich selber für uns dahingegeben hat. Und dann womöglich nicht nur Gott um Vergebung zu bitten, sondern auch diejenigen, die es mit angeht. Vor Gott alles reinzumachen, mag manchmal einfacher zu sein, als mit denen zu sprechen, an denen man schuldig geworden ist. Und dann auch zuerst für eine Sache beten, bevor man schnell drauf losplappert und etwas sagt, was andere wieder verletzt, was einen nachher vielleicht tatsächlich einen Bumerang schafft. Oft sehen wir die Dinge nur von unserer eigenen Sichtweise oder wir sehen die Dinge nur in negativer Sichtweise. Aber wir sind so selten dankbar auch für die guten Dinge, für die positive Seite, für das, was lobenswert und dankenswert ist. Und es geht auch wirklich so schnell, dass man auch Glaubensgeschwister in Schubladen schiebt. So habe ich den oder die erlebt. So, und jetzt kommt der oder die in jene Schublade und da wurde fixiert. So ist er halt. Und wenn der Herr Jesus tatsächlich Verhaltensweisen ändert, was ist denn dann? Wir rechnen doch damit, oder? Dann sind wir für diejenigen, die in den Schubladen drin sind, nicht mehr beweglich. Ein Christ, der lernte einmal eine Lektion, die, wie er sagte, die heilsamste seines Lebens war. Der geistliche Zustand eines Predigers bedrückte ihn sehr, und das nicht ohne Grund. So beschloss dieser Christ, längere Zeit für seinen Prediger Fürbitte zu leisten. Es begann damit, dass er vor Gott sein Herz ausschüttete, indem er so betete: O Gott, du kennst diesen Bruder. Du weißt, wie kalt er auch immer wieder ist. Und kaum hat er es ausgesprochen, so merkte er, wie fast eine Hand auf seinen Mund kam, wie sich eine Hand sanft auf seinen Mund legte und eine Stimme innerlich in großem Ernst erwiderte: Wer ihn antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ein furchtbares Erschrecken überkam diesen Christen und er merkte, er hatte sich jetzt schuldig gemacht vor Gott. Er hatte diesen Bruder vor Gott angeklagt. Und Gott hatte ihn innerlich im Gebet zurechtgewiesen und ihn gedemütigt. Er war es selbst, der zuerst durchforscht werden musste. Und er bekannte anschließend Gott seine Sünde und flehte um Vergebung. Und dann betete er: Vater, zeige mir alles, was an diesem Prediger, an meinem Bruder gut und liebenswert ist. Und wie ein Blitz durchfuhr es sein Gedächtnis, dass der Mann eigentlich alles für Christus aufgegeben hatte. Er hatte seine Angehörigen zurückgelassen, er hatte viel erlitten. Und der Bruder erinnerte sich, wie viele Jahre der Prediger hart gearbeitet hatte, mit wie viel Taktgefühl er die schwierige Gemeinde geleitet hatte, wie viele Streitigkeiten er geglättet hatte und was so ein guter Ehemann er war. Das Gebet bestand anschließend nur aus Lob und Dank für diesen Bruder, nicht aus Klage. Und jetzt kommt das Beste. Jener Bruder entdeckte, dass der Prediger zur selben Zeit, als er selbst von Gott gedemütigt wurde, ganz neu im Glauben gestärkt wurde. Während er im Gebet für diesen Prediger lobte und dankte, wurde er von Gott gesegnet. So arbeitet Gott. Wie schnell können wir auch ganz falsch und verkehrt beten? Vielleicht haben wir uns alle schon in Gebeten schuldig gemacht vor Gott. Erstens nicht richten, zweitens die Selbsttäuschung, drittens den Splitter ziehen. Haben es zwar gerade schon gehabt, aber ich möchte nochmals ganz kurz darauf eingehen. Es ist gut, wenn wir die Bibel im Kontext lesen, wenn wir sie genau lesen. Wenn man denn nämlich über diesen Text grob hinweg liest, dann denkt man, lieber sage ich nie etwas. Ich gehe allem aus dem Weg, dass ja nie ein Streit oder irgendwas hervorgeht. Natürlich, Streit ist immer schlecht, es soll auch nicht hervorgehen. Aber lieber decke ich dann vielleicht doch nie etwas beim anderen auf. Das lasse ich lieber andere machen. Ich sage nie was. Oder ich konfrontiere auch nie außenstehende Menschen mit ihrer Sünde. Nein, ich könnte ja vielleicht dann doch am Ende selbst gerichtet werden. Das wäre die falsche Lehre, die wir heute aus dieser Predigt ziehen. Oder in einer Gemeinde oder Gemeinschaft darf man nicht sagen, wenn man auch vieles sieht, was verkehrt läuft. Ist das so? Nehmen wir das heute aus dieser Predigt mit? Nein, keinesfalls. Dürfen wir uns gar nicht äußern? Doch, du darfst dich äußern, das sagte Herr Jesus. Du darfst auch den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ach, da ist er. Du darfst ihn auch ziehen, wenn er da ist, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und du sollst auch letztendlich den Splitter deines Bruders nicht im Auge lassen. Das wäre falsch. Brauchst aber auch nichts künstlich suchen. Das wäre schlimm. Wenn du keine Heuchelei betreibst und deinen eigenen Balken aus deinem Auge hinweggetan hast, was sagt dann der Herr Jesus? Vers 5. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann ziehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Dann ziehe zu, wie du ihn ziehst. Dann darfst du es auch tun. Wenn du darüber gebetet hast und es nicht aus einem Richtgeist tust oder es nicht aus Selbstgerechtigkeit oder aus Eigenverletzung, dann sollten wir die Sache angehen. Dann sollten wir die Dinge ansprechen. Und wie sollten wir sie ansprechen? In Liebe und Sanftmut. Hoffentlich lernen wir das alle. Ich schließe mich selbst mit ein. Paulus sagt in Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helfet ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geiste der Sanftmut wieder zurecht. Und sieh dabei auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Galater 6, Vers 1. Ist einer von uns ausgeschlossen, gelegentlich nicht auch einen Splitter oder einen Balken im Auge zu haben? Keiner. Wir werden immer wieder auch von Gott überführt und er zeigt uns Neues, wie wir uns zu halten haben oder wie wir vielleicht quer gedacht haben oder negativ und was weiß ich. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus zu den Geschwistern ermahnend, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder mit Liebe und dem Geiste der Sanftmut? Auch Paulus hat mit Liebe und Sanftmut zurechtgewiesen. Im Geiste der Liebe und Sanftmut, da löst sich mancher Splitter beinahe von alleine auf. Er fließt einfach raus. Viel mehr, als wenn es mit Druck und Peitschenhieben kommt. Obwohl letztendlich die Wirkung dieselbe ist. Ich kann es mit Druck und Peitschenhieb tun oder ich kann es mit Liebe und Sanftmut tun. Aber mehr dabei wird rauskommen, wenn es mit Liebe und Sanftmut geschieht und ohne Eigenparteiung. Es ist oft entscheidend, wie wir die Botschaft sagen. Bedenken wir, Gottes Wort ist immer mit Liebe gepaart. Klingende Schellen dagegen, die schlagen nur hart auf. Die gefallen keinem von uns, mir auch nicht. Es tut mir leid, wo ich auch schon klingende Schellen von mir gelassen habe. Gottes Wort zeigt uns deutlich auf, dass Sünde und Fehlverhalten aufgedeckt und gerichtet werden soll. Das soll raus aus der Gemeinde, Sünde und Fehlverhalten. Wir sollen uns etwas sagen lassen, wir sollen uns einander ermahnen, wir sollen uns zurechtbringen lassen. 1. Korinther 5, Vers 12, denn was soll ich die richten, sagt Paulus, die außerhalb der Gemeinde sind? Die brauchen dies, die haben quasi ihr schon Gericht. Aber Paulus spricht in die Gemeinde zu Korinth und sagt, ihr richtet nicht einmal die, welche drinnen sind. Also richten ist dran. Aber eben dieses vorurteilslose Richten, nicht dieses verurteilende Richten, dieses parteilose, auch beurteilen. Und gerade in dieser Sache, da braucht es unendlich viel Weisheit und Leitung. Es braucht Besonnenheit. Es braucht Gebet. Es braucht Hingabe zum Herrn. Schwieriger haben es da noch die Ältesten in der Gemeinde. Das ist bei weitem keine leichte Aufgabe. Aber Sünde und Fehlverhalten, auch Unverbindlichkeit und Lauheit darf in einer Gemeinde auf Dauer nicht geduldet werden. Das ist nicht so, dass man da nichts sagen darf. Es darf nicht geduldet werden, das missfällt dem Herrn. Es soll gerichtet werden, aber eben nicht in dieser verurteilenden Weise. Oder von oben herab. Die Bibel gibt uns mancherlei Stellen, worin wir in rechter Weise richten sollen. Jedoch niemals aus eigener Gesinnung oder aus eigener Rechthaberei. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Niemals aus einem verurteilenden Richtgeist. Sondern nur so, wie es sich im Lichte Gottes darstellt. Und aus reiner Motivation und in Liebe. Und dass es zu liebevoller Erziehung wirksam sein kann. Möge uns der Herr allen dazu helfen, dass wir reine und lautere Absichten haben. Auch dass wir uns von Dingen, die vorliegen, auch ein Gesamtbild verschaffen oder nicht nur einseitig denken und eben alle Aspekte mit einbeziehen. Da braucht es dringlich für jeden von uns einen weiten Blick. Da müssen uns die Augen für vieles aufgehen. Und wir brauchen Weisheit von oben. Wir brauchen Gottes Hilfe. Nämlich, dass wir eben kein verkehrtes Maß an den Tag legen. Dass wir keine Härte an den Tag legen, die Gott nicht gefällt. Und wirklich Richter über andere sein wollen. Wie Gott. Indem wir uns am Ende selbst urteilen oder mit dem gleichen Maß selbst gerichtet werden. Ich möchte schließen mit Vers 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir uns vor dir beugen dürfen. Danke, dass wir auch von dir immer wieder angesprochen werden, dass wir von dir überführt werden durch deinen Geist, durch dein Wort, dass du uns immer wieder von neuem aufzeigst, wo wir vielleicht auch so schnell auch für manches blind werden, dass wir zwar viel wissen, aber nicht danach tun. Wir möchten dafür beten, dass du uns allezeit die Ernsthaftigkeit deines Wortes und deines Willens vor Augen stehen lässt. Und wir möchten auch um Vergebung bitten, wo vielleicht gegenseitige Überhebung schon da war, wo wir uns auch als Geschwister vielleicht auch schon verurteilt oder gerichtet haben, vielleicht manches Mal sogar ohne es eingehend zu merken. Wir möchten dafür beten, dass du uns weise machst, dass du uns sensibel machst, wo wir uns versündigen vor dir und dass wir wirklich die Sünde ans Kreuz bringen, dass wir sie unter dein Blut bringen, dass du uns reinigst und heiligst und dass wir in wohlgefälliger Weise vor dir weiterleben, dass wir uns vor dir verändern lassen. Veränderung tut oft weh, es braucht viel Demut, es braucht Sanftmut, aber du, Herr, hast es uns ja selber vorgelebt. Und so möchten wir werden, Herr, wie du auch bist und wie du hier auf Erden gelebt hast. Hilf uns dabei, dass wir darauf gesinnt sind und dass du, Herr, dein Werk mit jedem von uns tun kannst. Rüste uns aus, Herr. Hilf uns, demütig zu sein. Hilf uns, geistlich zu sein. Hilf uns, in der Liebe zu wandeln und in der rechten Korrektur. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.